Architecture Talks, der Architektur-Podcast von Jung.
Neubau oder Bestand?
Bestand.
Bestand.
Leuchtturm oder Alltagsarchitektur?
Alltag.
Alltag.
Ist das Glas halb voll oder halb leer?
Immer halb voll.
Ganz voll, im Idealfall.
Sehr gut. Wir starten schon ganz hervorragend. Für KOOK beginnt Architektur nicht mit einem Bild, sondern mit Material, Konstruktion und Nutzung. Seit der Gründung im Jahr 2016 arbeiten Fabian Uneken und Jan Keinert zwischen Leipzig und Tübingen an Projekten, die nicht laut, sondern wirksam sein wollen. Im Alltag, im Bestand und im öffentlichen Raum. Ihre Architektur entsteht aus dem Handwerk, dem genauen Blick auf Materialität und der Frage, wie Gebäude altern, genutzt und verändert werden können. KOOK interessiert weniger der Ausnahmefall als das, was tragfähig ist, räumlich, wirtschaftlich und gesellschaftlich. Gebäude sollen sich aneignen lassen, Wandel zulassen und im besten Fall über Generationen Bestand haben. 2026 wird das Büro 10 Jahre alt. Ein guter Moment, um innezuhalten und die eigene Haltung neu zu definieren. Was das konkret bedeutet und warum eine Kegelbahn zum Schlüsselprojekt wurde und weshalb Wirtschaftlichkeit für KOOK kein Widerspruch zur Gestaltung ist, darüber sprechen wir, Diane Slavic und Dr. Uwe Bresan, heute mit Jan Keinert und Fabian Uneken in unserem Podcast.
Hallo und herzlich willkommen beim heutigen Jung Talks Podcast. Schön, dass ihr heute bei uns seid und euch Zeit nehmt für uns.
Ja, schön, dass wir dabei sein dürfen.
Wir haben es ja gerade schon in der Einleitung gehört. Wir feiern Geburtstag, ein besonderes Jahr für euch, 10 Jahre. Nehmt unsere Zuhörer und Zuhörerinnen gern mit. Was ist im Schnelldurchgang die letzten 10 Jahre alles passiert?
Wir sind vermutlich relativ unbedarft in unsere Selbstständigkeit gestartet, mit viel Idealismus und ohne volle Auftragsbücher, und hatten uns zu Beginn mal gesagt, lass uns das mal als Test begreifen. Wir probieren das jetzt mal ein paar Jahre aus, und wenn wir nach 5 Jahren feststellen, es funktioniert nicht, dann lassen wir es. Und irgendwann haben wir dann festgestellt, hui, die 5 Jahre sind ja schon vorbei. Und wir haben uns die Frage gar nicht gestellt. Und ähnlich geht's uns jetzt mit den 10 Jahren. Also die Zeit ist auf jeden Fall wie im Flug vorbeigegangen. Aber es hat sich natürlich auch viel entwickelt und verändert.
Aber wenn dann so ein Jubiläum ansteht, dann fängt man ja an, die letzten 10 Jahre so zurückzublicken und zu schauen, was wir da gemacht haben oder wie sich KOOK entwickelt hat. Und das ist ja dann immer sehr spannend, was wir tatsächlich geschafft haben, schon zu bauen, welche Rückmeldungen wir eigentlich aus der Architektenzunft und aus der Bevölkerung bekommen haben für unsere Architektur. Wir haben, glaube ich, Sachen erreicht, die wir uns nie vorstellen haben können am Anfang. Alleine zu starten mit einem Wettbewerbsgewinn, den wir, glaube ich, in Monat 4 unserer Gründung gewonnen haben, nachdem alle Projekte eigentlich abgesagt wurden, mit denen wir potenziell gestartet wären, ist natürlich so ein Glückstreff, den man nicht immer hat. Und ich glaube, darauf aufbauend die Möglichkeit, in diesen 10 Jahren in den Holzbau, den wir da weit vorangetrieben haben, reinzuschwimmen und vor allem das Bauen im Bestand in den letzten 350 Jahren oder in Gebäuden von 350 Jahren so zu bearbeiten, sind auf jeden Fall Chancen, die wir ergriffen haben, aber die sich uns geboten haben, die, glaube ich, viel auch mit Glück zusammenhängen. Und ich glaube, das lernt man dann, wenn man darauf zurückblickt und die Fotos anguckt und versucht, die Sachen zu ordnen, dass wir an vielen Punkten sau viel Glück hatten, das machen zu dürfen, was wir immer machen wollten.
Was waren aber vielleicht auch schlimme Erfahrungen der letzten 10 Jahre, die ihr gemacht habt als junges Büro?
Das Gute ist ja an diesem tollen Gehirn, dass das ja diese fantastische Fähigkeit hat, zu selektieren. Und man auf einmal diese ganzen negativen Dinge viel schneller vergisst als die positiven Dinge. Das treibt einen ja voran, ne? Also es gibt ja einen Grund, warum der Rückspiegel kleiner ist als die Frontscheibe. Es geht nach vorne, und auch wenn man so zurückblickt, sind ja die Sachen, die wirklich schlimm sind, ja auch immer sehr lehrreich gewesen, und man konnte daraus eigentlich immer ein positives Feedback ziehen. Aber wir haben auch rechtsanwaltlichen Beistand gebraucht, um mit Bauherrinnen umgehen zu können. Und das sind Erfahrungen, die man nicht unbedingt regelmäßig haben will.
Ja, wobei wir diese Erfahrungen eigentlich von Anfang an hatten. Also es war jetzt nicht so, dass wir in so einer rosaroten Wolke irgendwie Architektur betrieben haben, sondern wir haben ja immer versucht, einfach die Kapazitäten, die wir haben, maximal in die Produktion von Architektur zu stecken. Und wenn Fabian jetzt davon erzählt, ja, wenn wir so auf die Bilder schauen und da so ein bisschen rekapitulieren, die Bilder zeigen ja auch nur einen Bruchteil dessen, was wir tatsächlich getan haben in dieser Zeit. Und wir haben so viele Projekte realisiert, so viel Kleinkram, der aber für uns total wichtig war, um uns auch eine Expertise, vor allem im Bestand, auch zu erarbeiten. Und von dem her ist so dieses Thema negative Erfahrungen oder Dinge, die nicht so geklappt haben, das gehört ja in gewisser Weise dazu. Natürlich haben wir uns da zu Beginn ein bisschen verrückter gemacht, wenn irgendjemand mit einem Anwalt droht oder wenn es zu juristischen Problemen kommt. Inzwischen sieht man das, glaube ich, ein bisschen entspannter.
Wir merken, das Glas ist immer voll.
Also es ist nicht so, dass wir jetzt sagen, es ist immer ein linearer, positiver Aufschwung gewesen. Natürlich ist die Selbstständigkeit ein Auf und Ab. Zum Beispiel eine Anerkennung beim Deutschen Architekturpreis zu bekommen, überstrahlt 2 Jahre Leid, wenn man das so will, dann schon auch gerne. Das ist ja wieder so ein bisschen eine Heldengeschichte, ne? Man muss durch das Dunkel gehen, um zum Licht zu kommen. So will ich das gar nicht erzählt haben, sondern das geht ja tatsächlich um den Prozess und es gibt ganz unterschiedliche Dinge, die mal negativ sind und mal positiv. Aber ja, wir sind glasvoll Menschen.
Ihr habt ja über viele Lernprozesse in den letzten Jahren gesprochen, aber hat euch das in den Anfängen geholfen oder anders gefragt, wie verändert denn die Baustellenerfahrung den Blick auf den Entwurf?
Also zum einen ist es ja so, dass wir vorher schon in unseren Büros, wo wir vorher gearbeitet haben, auch schon in allen Leistungsphasen gearbeitet haben. Aber natürlich ist es so, wenn man als junges Büro sich selbstständig macht, ist ja die allgemeine Misstrauen, dass der junge Architekt nicht bauen kann. Also dieses Misstrauen wurde uns und wird uns auch immer noch offen entgegengebracht.
Selbst nach 10 Jahren?
Ja, es gibt Mails, da steht, wir haben die jungen Architekten versucht, davon überzeugen, das und das, aber sie lassen sich nicht belehren. Mittlerweile wird es besser, aber die Sache löst sich dadurch nicht. Ich glaube, was das Wichtige ist an diesem Prozess, die ganzen Leistungsphasen, nennen wir es mal, durchzustehen, ist, dass es einem einfach die Angst nimmt. Und da war die Kegelbahn als erstes Projekt ein sehr lehrreiches, weil es direkt für die öffentliche Hand war. Das heißt, entsprechend mit der angsterfüllten Leistungsphase 6, 7 und 8, einer öffentlichen Vergabe und dementsprechend auch einer Bauüberwachung. Wir haben uns dann in diese Themen reingewühlt mit der Vorerfahrung, die wir hatten und haben einen fantastischen Bauherrn gehabt, mit dem wir das als junge Architekten dann auch sehr vertrauensvoll zusammen entwickeln durften. Und das nimmt einem einfach die Angst vor allem Weiteren. Und die Angst können wir natürlich auch unseren Mitarbeitenden, die das mittlerweile zum Großteil für uns übernehmen, auch nehmen. Das heißt, wir haben eine gewisse Souveränität gewonnen durch ein sehr schönes Projekt, was uns, glaube ich, auch einfach getragen hat, mit so einer Souveränität auch größere Projekte zu machen. Also wir haben, ich glaube, so nach 3 oder 4 Jahren gedacht, na, eigentlich ist es egal, ob das Projekt jetzt 2 Millionen oder 10 hat, ne? Also klar, die Fallhöhe ist höher, aber die Angst ist nicht da davor oder der Respekt.
Ja, und vor allem lehrt einem dieses Arbeiten in allen Leistungsphasen, dieses ein Projekt wirklich in die Realisierung zu tragen, auch eine Planung anders zu denken. Also man denkt viel mehr vom tatsächlich realisierbaren Ziel aus. Das geht gar nicht darum, dass dadurch die Architektur schlechter wird. Aber irgendwo muss es ja Hand in Hand gehen. Irgendwo gibt es die übergeordnete architektonische, räumliche Idee. Aber diese Ideen tatsächlich in eine ausführbare und in den Kosten realisierbare Planung zu führen und das auch kommunizieren zu können, das abstimmen zu können, das ja umsetzen zu können, das war schon was, was uns einfach von Anfang an auch interessiert hat. Und was für uns auch, wenn ganz viele Büros, die hauptsächlich die Projekte bis Leistungsphase 5 bearbeiten und dann die Themen abgeben, irgendwie war uns das immer so ein bisschen suspekt, den Prozess aus der Hand zu geben. Weil dadurch, dass wir die Dinge planen und auch in Ausschreibungen und Angebotseinholungen überführen, können wir nur gewährleisten, dass diese planerischen Überlegungen, räumlichen Überlegungen und Qualitäten dann tatsächlich in der Realität auch umgesetzt werden. Von dem her gibt's für uns eigentlich auch gar nicht so einen richtigen Cut zwischen irgendwelchen Phasen, sondern so ein Projekt ist ja eigentlich integral zu denken.
Weil wir gerade schon drüber gesprochen haben, die Kegelbahn war damals euer erster großer Aufschlag. Mit dem Projekt seid ihr bekannt geworden. Diese Kegelbahn ist ja alles speziell, also von der Aufgabe an sich, dem Ort, quasi so ein kleines Dorf. Das Ganze dann also noch mit der Dorfgemeinschaft gemeinsam zu realisieren, die das dann auch noch selber ein bisschen aneignen möchte. Wenn ihr das heute so hört, würdet ihr den Auftrag heute nochmal annehmen?
Wir versuchen verzweifelt, eine zweite Kegelbahn bauen zu dürfen.
Natürlich, wir nehmen ja mehr oder weniger alles an, außer wir möchten das aus irgendwie ethischen oder moralischen Gründen nicht. Aber auf jeden Fall. Es war so eine tolle Erfahrung. Und wenn man sich das überlegt, wie wir da das erste Mal standen und uns jemand die alte Kegelbahn gezeigt hat, und ich weiß gar nicht, ob der Person so bewusst war, dass wir jetzt die Neuen sind, die die neue Kegelbahn zu planen haben, der uns erstmal erklärt hat, dass er ja da komplett dagegen ist, dass da irgendwie eine neue Kegelbahn entsteht. Und das war ja auch ein Prozess, bis da dieser Wille und die Begeisterung in dieser Gemeinschaft oder in der Gemeinde irgendwie gekommen ist. Und wir hätten uns nie erträumen lassen, dass dieses Projekt vor allem wahrscheinlich das sozialste Projekt ist, das wir je realisieren werden. Das hat den größten Impact auf diese Gemeinde und Gemeinschaft der Leute da gehabt. Und das ist natürlich fantastisch.
Ist es denn in der Zwischenzeit zu einem Architektenkegelmecker geworden?
Also tatsächlich kriegen wir ab und zu mal Meldung, dass man sich's angeguckt hat, aber da es doch tatsächlich weit ab vom Schuss ist, ist es nicht so, dass da viele hinpilgern. Ganz lustig ist, dass ich von 2 oder 3 Freunden gehört habe, die da mit dem Fahrrad unterwegs waren und dann einfach Leute gefragt haben, wo diese Kegelbahn ist. Die müsste man sich ja mal angucken, dass jeder Bescheid wusste, auch in den kleinen Gemeinden außenrum. Das heißt, es ist bekannt, es wird total gut angenommen. Das ist praktisch das neue Dorfgemeinschaftszentrum. Mittlerweile hat der Bürgermeister gewechselt. Das heißt, der ehemalige Kegelvereinsvorsitzende ist jetzt Bürgermeister gewesen. Also es gibt auch so eine Konstante der Personen, die das damals maßgeblich vorangetrieben haben mit uns. Also das ist ja schon auch eine sehr schlaue Entscheidung, praktisch schrumpfenden Landstrichen mit einer Idee, neues Leben einzuhauchen. Ne? Also einen Sportverein, der als Austauschplattform ja immens wichtig ist, tatsächlich damit wieder Mitglieder, junge Mitglieder zuzutragen, indem man eine Kegelbahn baut, die auch für den Sportplatz nebendran als Umkleidekabine benutzbar ist. Das sind ja Dinge, die man nicht von langer Hand planen kann, sondern da braucht man ja Menschen, die da ein Interesse haben, das umzusetzen. Wir haben das dankend aufgenommen und das, glaube ich, auch ganz gut begleitet und vielleicht da auch ein paar entsprechende Impulse gesetzt. So eine Mecker ist es nicht geworden, aber ich glaube, dass es auch viel publiziert, mehr als wir uns jemals hätten träumen lassen. So eine Kegelbahn, klar, schrullige Aufgabe, Bundesliga-taugliche oder leistungssporttaugliche Kegelbahn im ländlichen sächsischen Raum, fantastisch.
Dieses Projekt, muss man da so ein bisschen aufpassen, das muss man ja architektonisch auch nicht überhöhen. Also ich glaube, das ist eine wirklich sehr einfache und profane Bauaufgabe. Wir haben die mit einem so geringen Budget realisiert, so als Fun Fact am Rande, wir konnten diese Kegelbahn noch nie für irgendeine Art von Referenz, für irgendein Bewerbungsverfahren oder sowas benutzen, weil sie einfach zu günstig war. Was das Projekt aber ausmacht, ist, dass da einfach so viele Dinge zusammenkamen. Also das sowohl in der architektonischen Aufnahme über Fachpresse und so weiter und so fort, aber auch vor Ort. Ich meine, klar, ultraschrullige Bauaufgabe. Dann konnten wir es tatsächlich in einem unfassbar geringen Budget realisieren. Wir hatten eine Bauherrschaft, die uns total vertraut hat, die uns einfach hat machen lassen. Und irgendwie kamen da so viele Dinge zusammen. Aber ein Architektur-Mekka ist es deshalb noch nicht.
Das ist jetzt quasi, also das Ästhetische nur zweitrangig, ist es eher ein ethisches, ein moralisches, ein gesellschaftliches Thema, was ihr da realisiert habt. Und das gilt ja so ein bisschen auch für alle eure Architektur. Also es sind jetzt nicht die Leuchttürme und nicht die Star-Architektur, sondern ihr wollt mit anderen Qualitäten überzeugen. Die Sachen sollen am besten 80 Jahre halten und ihr interessiert euch im Moment stark für Holzbau. Wie ist der Holzbau? Wie geht ihr damit um und ist das quasi die große Lösung für die nächsten Jahre?
Das Thema Holzbau war bei uns einfach von Anfang an präsent. Ich glaube, die Neubauprojekte oder die Dinge, die wir irgendwie neu gedacht haben, haben wir größtenteils relativ unreflektiert in so einer Selbstverständlichkeit aus Holz gedacht. Wir haben uns immer gedacht, warum macht man das denn eigentlich nicht überall so? Also wir konnten es eher nicht so richtig verstehen. Warum wollen wir das jetzt aus Holz machen und warum wird so viel Massivbau gemacht und warum ist die ganze Bauindustrie und alles ist irgendwie auf diesen Massiv-Flachdachbau ausgelegt? Ich glaube, dass wir im Laufe der Zeit und vor allem durch die intensive Beschäftigung mit Bestandsbauten inzwischen materialoffener sind. Also in gewisser Weise ist es uns total egal, welches Material wir einsetzen. Es muss für den Moment und für die Situation und für den Kontext Sinn ergeben. Wir haben so viele Möglichkeiten, die wir über materielle Eigenschaften in so einem Bauwerk auch lösen können. Von dem her, wir sind da vielleicht ein bisschen reingerutscht, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das so unser über allem wehende Aushängegeschichte ist.
Du hast jetzt gesagt, ihr habt am Anfang gar nie anders gedacht als in Holzbau. Woher kam das? Also welche Erfahrungen habt ihr vorher gemacht in der Ausbildung oder quasi bei anderen Büros, dass ihr da anders als viele andere nicht sofort an Massivbau denkt, sondern zuerst mal immer an Holz gedacht habt? Vor 10 Jahren war das ja noch nicht das Thema, wie es das jetzt ist, glaube ich.
Ja, das kommt aus unserer Leidenschaft für den Holzbau. Also wir haben beide davor immer wieder für Zimmermänner gejobbt, haben leider nie eine Lehre gemacht, sondern sind dann ins Architekturstudium gekommen. Aber das kommt schon auch daher, ne, dass wir eine gewisse Leidenschaft haben für den Holzbau. Aber ich glaube, man sollte noch ergänzen, dass wir nennen das im Büro immer dieses materialimmanente Entwerfen. Also zwei Linien ergeben nicht automatisch ein X dazwischen, sondern das hat ja eine Materialität. Und diese Materialität bedingt einen Entwurf, Öffnungen, Strukturen etc. Und glaube ich, bei der Kegelbahn haben wir das im Entwurf schon vorausgesehen, dass diese Kegelbahn nicht anders realisiert werden hätte können, als mit einem sehr konsequenten, industriell vorgefertigten und von industriellen Fertigungsmethoden geprägten Holzbau. Und ich glaube, das hat die Faszination da nochmal vorangetrieben. Diese intensive Beschäftigung mit dem Bestand und dann vor allem die materialheterogenen Lösungen auch tatsächlich so zu erforschen im Entwurf und im Bauen im Bestand hat uns dann tatsächlich auch nochmal auf ein anderes Level gehoben, was den Holzbau betrifft. Und die intensive Beschäftigung dann auch in unserem Jahr Gastprofessur an der TU München mit Holzbau und Entwerfen war auf jeden Fall dann zusammen mit den Studierenden nochmal eine sehr lehrreiche Zeit, wo wir uns dann nochmal ganz intensiv mit dem Kreislauf von Holz und mit der Holzwirtschaft beschäftigt haben. Aber das ist ja jetzt 3 Jahre her, ne? Und vor 10 Jahren war Holzbau noch nicht in aller Munde. Das stimmt schon.
Wir haben ja in Verbindung mit der Kegelbahn schon drüber gesprochen. 95% eurer Auftraggeber sind öffentliche Bauherren, die, ich sag jetzt mal, nach den Erfahrungen vieler Architekten selten von Experimenten zu überzeugen sind. Wie schafft ihr es denn trotzdem, kleinere oder gar größere Freiheiten herauszuholen? Gibt's einen Trick?
Argumentieren. Na, tatsächlich ist das ja nicht so, dass man das A- oder B-Spiel spielt mit den Bauherren, sondern man hat ja eine Geschichte zu erzählen. Es gibt eine Aufgabenstellung, man beginnt mit einer intensiven Recherche und mit dem Archiv der Bibliothek und kommt dann zu einer Erkenntnis, dass die atmosphärischen Qualitäten, die, sagen wir, faktischen Qualitäten, Brandschutz, Schallschutz etc., Barrierefreiheit, tatsächlich mit dem oder der Antwort dann zu lösen ist. Und ich glaube, das Wichtigste, was man nicht einem Bauherrn sagen darf, ist, oder was heißt nicht sagen darf, aber das kann kein Argument sein, ich kann es konventionell machen oder ich mache es anders, sondern ich muss natürlich sagen, so wie ich das vorschlage, ist das das Beste, was wir machen können. Wirtschaftlich, technisch, atmosphärisch. Und mit diesem Argument haben wir oft die Bauherren überzeugen können. Wir müssen natürlich dazu sagen, dass wir schon auch sehr spezielle Projekte haben. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass wir ein Projekt schon mal wieder gemacht haben. Ne? Wir sind nicht die großen Wohnungsbauer, haben nicht ein Portfolio mit 80% Wohnungsbau, genauso wenig wie Schulen oder genauso wenig wie Kitas, sondern wir haben immer andere Bauaufgaben und dafür versuchen wir immer eine spezifische Lösung zu finden. Und ich glaube, dass wir auf diesem Weg, diese Lösung zu argumentieren, also nicht dieses Top-Down, sondern eher vom Bottom-Up, ne, gemeinschaftlich dann auch Argumente suchen und kneten an dem Entwurf, es schaffen die Bauherren davon zu überzeugen, dass unsere Ansätze die richtigen sind.
Und gleichzeitig gibt es, glaube ich, ganz viele Themen, die wir gar nicht als entwerferische oder planerische Rückfallebene in Betracht ziehen. Es geht überhaupt nicht darum, irgendwie da unseren Stiefel durchzuziehen oder so. Für uns fühlt sich das ja immer relativ selbstverständlich an. Und ich glaube jetzt auch nicht, dass wir hier unsere Bauherrschaften zu waghalsigen Experimenten tragen. Aber man muss vielleicht auch nicht alle Fragen stellen.
Ihr wollt eigentlich keine Leuchttürme bauen. Also ihr seid keine Leuchtturmarchitekten, keiner, die jetzt durch die Presse mit dem neuesten heißen Museumsscheiß geistern wollen. Und dann sprecht ihr aber quasi auch genauso ein bisschen kritisch über so Bastellösungen. Zwei Fragen, die sich da verbinden. Was sind die Bastellösungen und welchen Weg geht ihr dazwischen? Also zwischen der Bastellösung und dem Leuchtturm?
Also in gewisser Weise ist es nicht so, dass wir uns irgendwelchen Leuchttürmen verwehren. Bisher kam das halt noch nicht um die Ecke. Was aber, glaube ich, das Thema Bastellösung angeht, also muss man natürlich auch immer ein bisschen schauen, da versteht jeder was anderes drunter. Aber uns geht es darum, dass wir funktionierende und skalierbare Lösungen für Projekte erzeugen, die trotzdem materiell funktionieren, die unter Nachhaltigkeitsaspekten sinnvoll sind. Aber wir arbeiten zu einem großen Teil einfach für öffentliche Auftraggebende. Wir befinden uns in einer Planungswelt, die natürlich durch Vorgaben und Regularien auch geprägt ist. Und in gewisser Weise ist es uns so ein bisschen zuwider, das Rad jedes Mal neu zu erfinden, sondern sinnvoll darüber nachzudenken, wie können wir Lösungen erzeugen, die unter Umständen auch unter anderen Bedingungen funktionieren könnten. Wir bewegen uns jetzt nicht in dem Privatprojekt, wo ich sagen kann, ja okay, also das probieren wir jetzt da mal aus. Ich lasse mir jetzt von Ihnen noch unterschreiben, dass Sie mich nicht verklagen und dann schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Sondern wir versuchen das ja mit einer Ernsthaftigkeit, funktionierende und tragfähige Lösungen zu erzeugen. Die können genauso spannend und innovativ sein, aber diese Ernsthaftigkeit und die Skalierbarkeit ist, glaube ich, schon einfach was, was uns in diesen Projekten immer irgendwie verfolgt.
Jetzt haben wir so 10 Jahre auch schon zurückgeschaut. Die Architektur verändert sich, die digitalen Techniken halten Einzug. Was glaubt ihr, was werden die Herausforderungen der nächsten 10 Jahre, ohne dass ihr jetzt dafür schon Lösungen anbieten müsst? Macht euch da auch schon irgendwas Angst, wenn ihr da drauf schaut?
Also eigentlich kann man das ja also auf 2 Ebenen betrachten. Das sind einmal die Herausforderungen von so externen Faktoren, die einfach stark unser Schaffen prägen. Wie verändern sich Arbeitsmittel? Wie verändert sich der Umgang mit künstlicher Intelligenz in Planungsprozessen in den nächsten 10 Jahren? Wie funktionieren Vergabeverfahren, wenn weniger Geld da ist und gleichzeitig die Prozesse aber komplexer werden und die HAI so peu à peu sich auflöst? Das sind ja alles so äußere Faktoren, wo wir versuchen halt irgendwie am Ball zu bleiben. Aber die anderen Themen sind ja eher so inhaltliche Faktoren oder inhaltliche Themen, die wir glauben, dass wir sie die nächsten 10 Jahre weiter als relevant und wichtig betrachten. Und das ist so ein bisschen das Ergebnis dessen, was wir als Reflexion der letzten 10 Jahre jetzt für uns, gesammelt haben. Also uns ist, glaube ich, inzwischen viel bewusster, mit welchen Themen setzen wir uns vielleicht auch teilweise unbewusst, teilweise in der Selbstverständlichkeit auseinander. Und ich glaube, diese Themen, so dieses Arbeiten im und mit dem Bestand, in welcher Ausprägung auch immer, aber in einem Bestand aus unterschiedlichen Jahrhunderten, wenn wir sanieren auch 90er-Jahre-Gebäude. Das muss, glaube ich, ganz selbstverständlich sein. Das ist halt ein Thema, das uns weiter begleiten wird. Genauso die Selbstverständlichkeit, wie wir irgendwie möglichst kreislauffähig Architektur denken. Das ist, glaube ich, ein Thema, das in der Selbstverständlichkeit in architektonische Produktion einfließen muss. Und so gibt es irgendwie so ein paar Themen, die irgendwie so retrospektiv in gewisser Weise das Ergebnis der letzten 10 Jahre sind und jetzt so in die Zukunft blickend auch der Ausblick auf die kommenden Jahre. Und dann kommen halt wahrscheinlich noch irgendwelche Themen dazu, die wir jetzt noch nicht sehen.
Aber da ist für uns auch das Glas definitiv halb voll oder eher voll, ne? Also vielleicht ist der Ausdruck, am Ball zu bleiben bei diesen technischen Herausforderungen, gar nicht so das Richtige, weil ich glaube, uns als Architekturbüro immer sehr progressiv empfunden habe, was diese technischen Herausforderungen betrifft. Wir springen nicht auf jeden Zug sofort auf und hängen den an die große Glocke, aber versuchen natürlich, die Sachen auch zu integrieren. Wie zum Beispiel vor 10 Jahren hat uns jeder für verrückt erklärt, an 2 Standorten ein Architekturbüro zu gründen. Nach Corona war dieses Thema, an 2 Standorten zu sitzen, nicht mehr eine Frage. Vorher war das immer ein Thema. Und ich glaube, wir haben da Spaß dran, das zu machen. Wir würden, glaube ich, wenig hinterher trauern. Wir sind immer offen für Veränderungen, weil wir denken, dass es uns auch weiterbringt. Und das ist ja die eigentlich coolste Zeit, Architekt zu sein, mit was für Themen wir uns in einer Ernsthaftigkeit beschäftigen dürfen, aktuell, ne? Also mit dem menschengemachten Klimawandel umzugehen und Argumente zu suchen als ein Generalist, nicht als Spezialist, sondern als Generalist, ist ja eine Aufgabe, die gesellschaftlich gar nicht größer zu bemessen ist, ne? Also ich glaube, wir sind uns dessen bewusst, wissen um die Hebel, die wir da stellen müssen, haben da wahnsinnig viel Spaß dran, das zu machen und versuchen eben auch so in unserem Netzwerk und im Büro die Leute auch dementsprechend auf diesen Weg mitzunehmen. Also wir sehen uns da schon auch eher als Motivatoren, die in die Zukunft blicken. Nicht, dass wir sagen, wir lassen uns jetzt Entwürfe generieren über die KI. Das wird uns wahrscheinlich nicht in Zukunft auch treffen, aber wir wissen schon auch, was da auf uns zukommen wird.
Es führt uns zu unserer letzten Frage, die gerne eine persönliche ist. Jetzt spulen wir mal in der Zeitkapsel vor und befinden uns im Jahr 2041. Woran sitzt ihr gerade? Welche Bauaufgabe begleitet euch?
Also ich hoffe, irgendwie wieder so einen totalen Ausreißer zu erwischen. Also wir ziehen ja diese schrulligen Projekte so ein bisschen an. Wir realisieren gerade zum Beispiel ein Gradierwerk. Und in gewisser Weise ist es ja egal, welche Bauaufgabe man bearbeitet, diese tatsächlich wichtigen Zukunftsthemen sind ja überall relevant. Und tatsächlich finde ich das fast am spannendsten, wenn einem da sowas auf den Tisch geweht kommt, wo man sich erstmal an den Kopf fasst und denkt, um Himmels Willen, was ist denn das? Und dass man das dann aber mit Ernsthaftigkeit füllen kann, ich glaube, das macht Spaß und dann hoffe ich, dass wir an solchen speziellen Projekten weiterarbeiten dürfen.
Ja, ich glaube, ich habe doch vor was Angst in der Zukunft und das ist die Wiederholung. Also ich bin so ein Typ, der ganz schlecht mit Wiederholungen umgehen kann. Da fährt mein Hirn dann runter oder will was anderes machen. Also 2041 hoffe ich, dass wir mit einem genauso tollen Team, wenn das noch nicht ersetzt worden ist durch irgendwelche Zeichenprogramme, also ich finde das menschliche Zwischeneinander mit tollen Bauherren zusammen wirklich eine spezielle Aufgabe zu bearbeiten, wenn wir das weiterhin können und ich in der Lage bin oder wir in der Lage sind, daran mitzuarbeiten, also dass wir auch beteiligt sind, dass wir nicht nur Manager einer Struktur sind, sondern dass wir tatsächlich auch Ideengeber und Sparringspartner sind für denjenigen. Ich glaube, das wäre mein Ideal. Gar nicht so sehr die Aufgabe. Man wird oft gefragt, wollt ihr mal ein Hochhaus bauen oder so? Und das ist, glaube ich, so ein bisschen eine kindliche Vorstellung, dass das so das Höchste der Gefühle ist, für einen Architekten sowas zu bauen. Genauso wie, was macht ihr eigentlich? Baut ihr Schulen oder so? Und wir machen das ja gar nicht so sehr. Wir haben nie die Chance gehabt, so Sachen zu reproduzieren. Und ich glaube, das ist genau das, was uns antreibt und wo wir 2041 wieder dran sitzen wollen. Ich hoffe, dass wir vielleicht Typologie breiter werden. Ich glaube, mir wird es jetzt eher darum gehen, nicht was es für ein Projekt ist, sondern wie wir das Projekt machen.
An dieser Stelle sagen wir ganz vielen Dank für eure Zeit, dass ihr uns einen Einblick gegeben habt, dass wir gemeinsam mit euch ein bisschen zurückblicken konnten auf 10 Jahre. Dazu nochmal herzlichen Glückwunsch von unserer Seite. und quasi auch schon den Ausblick in die Zukunft geworfen haben zum Schluss. Auch an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen sagen wir bis zur nächsten Folge der Jung Talks, dem Architektur-Podcast von Jung.